Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Frank Wulfes ist am Mikro. Heute bin ich mal wieder in meiner Heimat in Hannover und bin zu Gast bei der Firma Primandatum und spreche mit dem Gründer und Geschäftsführer Peter Leppelt. Schön, dass ich hier sein kann, Peter.
Schön, dass du da bist.
So. Ja, wer bist du eigentlich so? Vorweg muss ich noch mal eine Wahrnehmung schildern, als ich eben reingekommen bin, Freitagmorgen 10 Uhr, Bude ist leer, du bist der Einzige. Das werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch mal vertiefen, aber erzähl doch erstmal von dir.
Wer bin ich? Das ist eine interessante Frage. Ich bin... Wo fange ich an? Was willst du wissen?
Ja, was hast du so gemacht und ne? Was hat dich so hierher getrieben?
Oh ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich reich und berühmt, glaube ich. Okay, also was habe ich so gemacht? Fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin Arbeiterkind. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Ich habe dann die Realschule irgendwann gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht, weil meine Eltern meinten, lern erstmal was Anständiges, danach kannst du machen, was du willst. Was sich im Nachhinein als sehr gut herausgestellt hat. Insofern ist das schon fein. Dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg Abitur nachgeholt, habe dann Elektro- und Informationstechnik studiert. Alles in Hannover im Übrigen. Ich bin nie wirklich hier weggekommen. War dann 2 Jahre in der Wirtschaft unterwegs, habe da ein bisschen Erfahrung gesammelt mit großen Organisationsformen, war dann, weil mir das alles nicht so richtig schön erschien, wenn ich ehrlich bin, dachte ich mir, okay, ich gehe zurück in die Anstalt, da ist alles besser. Deswegen habe ich dann noch 2 Jahre vor mich hin promoviert an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität zu Hannover.
Da habe ich übrigens auch studiert.
Genau, im Institut für Mikroelektronische Systeme habe mich da ein bisschen mit Data Mining beschäftigt. Spannendes Thema, hat auch sehr viel Spaß gemacht, der wissenschaftliche Teil war auch sehr cool. Und irgendwann war ich dann halt an einem Stand, wo ich nur noch hätte zusammenschreiben müssen. Also sprich, meine steile These hatte ich. Ich hatte Experimente, die das bestätigt hatten entsprechend. Und dann dachte ich mir, okay, dann kannst du parallel auch eine Firma gründen. Und an dem Stand bin ich immer noch.
Okay.
Ich schätze, den Doktor wird es nicht mehr. Das war 2007. Da ist dann auch die Primandatum gegründet worden. Und ja, insofern sind wir jetzt auch schon seit gigantischen 12 Jahren am Markt.
Und was hat dich dazu getrieben, Primandatum zu gründen? Was war so der Hintergedanke?
Ja, das war so eine Erkenntnis, die ich relativ früh in meiner Sozialisation hatte. Ich war, ich sag mal so, Anfang der 90er bestand das Internet aus 3 Nerds und 5 Wissenschaftlern. Ich war einer der Nerds mit meinem fiesen Akustikkoppler damals, auch noch, also Prä-World Wide Web-Zeiten, also so Ende 80er. Das war alles noch sehr hemdärmlich und ich fand es halt von Anfang an geil. Also ich dachte, das könnte groß werden, das könnte fantastisch werden und das könnte dazu führen, dass irgendwann jeder Mensch das Wissen der Welt auf Knopfdruck verfügbar hat. Stellt sich raus, ich hatte das erste Mal in meinem Leben recht. Leider nutzt das Wissen keiner. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber grundsätzlich schöne Sache. Und ich war da halt von Anfang an fasziniert von. Und irgendwann Mitte der 90er kam dann halt auch der Durchschnittsmensch ins Netz, so ganz allmählich, damals mit T-Online und den AOL-Bierdeckeln, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. So gegen Ende der 90er waren es dann ernsthaft viele das erste Mal. Und da war ich immer begeistert davon, wie die Leute dann mit ihren Daten umgehen. Also sprich, wenn auf irgendeiner Website auf dem Monitor steht, bitte geben Sie hier Ihren vollen Namen an, Ihre Adresse, Ihre Kontonummer, Ihre Körbchengröße, alles was dazugehört. Haben die Leute das halt gemacht, weil ich stand da ja. Ne? Das ist nämlich Deutsch. Wenn das da steht, dann machen wir das.
Okay, im internationalen Vergleich ist das besonders für Deutschland, oder?
Ja, in der Tat. Wir sind da weltweit führend. Also kann man auch, gibt es ganz viele Studien zu, das ist sehr spannend. Also wenn man in halbwegs formell wirkenden Seminaren halbwegs formell wirkende Formulare austeilt, mit sehr indiskreten Fragen auch, und das einfach an die Zuhörer vergibt, dann bekommt man statistisch rund 75% wahrheitsgemäß ausgefüllte Unterlagen zurück. In Frankreich zum Beispiel kriegt man 75% Bullshit zurück.
Okay, mit Fantasieangaben?
Oder? Genau. Okay. Also der Franzose fragt dann, oder ist jede Antwort auf jede Frage von wegen, was geht dich das an? So. Deutschland da anders. Die gehen das dann fröhlich an und dann ist halt auch gut, weil es ja offiziell, so nach dem Motto. Und die einzigen, die uns da noch toppen, sind Holländer. Insofern gut geeignet für Holländer-Bashing auch, kann man okay. gerne mitnehmen.
Ja, bevor wir jetzt so in die Datenschutz- und IT-Security-Schiene abdriften, was ja natürlich eins eurer Kernprodukte ist, ne? New Work, weiß ich, macht ihr ja auch, aber der Titel dieser Episode ist ja Demokratisierung in Unternehmen und mein Aufhänger, dich zu fragen, ob wir mal eine Episode machen, war ja, weil ihr einfach anders organisiert seid und darüber ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt habt. Du bist auch viel als Speaker unterwegs und Fernsehauftritt habe ich auch mal digital irgendwie gefunden und so weiter.
Welcher war das?
Ich glaube N3 oder so, kann das sein?
Ja, vielleicht. Ich habe den Überblick verloren.
Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist das mit Prämandatum denn so losgegangen und was ist denn anders?
Sehr gerne. Also erstmal da noch vorweggeschickt, wir haben ja ein Unternehmensziel und das hat sich aus meinen Beobachtungen mit Daten ergeben, deswegen die Herleitung auch, jetzt mal ohne tatsächlich in das Thema abzudriften, da bin ich ganz bei dir. Die Idee ist, dass wir mit dieser Firma etwas für die individuelle Freiheit tun, das ist die Idee. Und nur deswegen wurde sie auch gegründet, weil ich war nie Unternehmer, ich wollte nie Unternehmer sein, ich hatte auch nie Ahnung von Unternehmertum, insofern ideale Voraussetzung, sondern das war halt mein Ansatz, etwas für die Gesellschaft an der Stelle zu tun. Und wenn man so eine Firma gründet, dann hat das Implikationen. Also zum einen kann nicht das Ziel sein, maximal viel Geld daraus zu ziehen. So, das ist der erste Punkt, der sich daraus ergibt. Und der zweite Punkt ist, es ist wahrscheinlich auch eine schlechte Idee, wenn man so eine Freiheitsfu-Firma irgendwie machen möchte, dann intern ein autoritäres Regime dadurch zu ziehen. Und das sind einfach zwei Ableitungen aus dem Unternehmenszweck. Und deswegen haben wir uns halt gefragt, okay, wie können wir das denn anders machen? So, ich meine, am Anfang war es einfach, weil ich da alleine war. Das war nicht übersichtlich. Genau, aber bis 2012 waren wir dann auch schon 6 Leute. Und da haben wir uns so ein bisschen überlegt, wie organisieren wir uns eigentlich. Und das hat sich am Anfang eigentlich recht natürlich ergeben, zumal wir auch immer nur so Freigeister da hatten. Das hat sich auch ergeben, weil wir halt so ein Idealistenthema beackert hatten. Nun kam allerdings 2013 so ein kleiner Wachstumsschub, nämlich getriggert durch den Herrn Snowden, der auch den normalen Menschen da mal erzählt hat, was Freidienste so in ihre Geheimdienste in ihrer Freizeit machen. Und das hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt und bei uns auch für einen Wachstumsschub. Wir waren dann Ende 2013, Anfang 2014 plötzlich 29 Leute.
Wie viel seid ihr aktuell?
Aktuell sind wir rund 40 in dem Gesamtkonglomerat. Und wenn man so einen Wachstumsschub hat und viele neue Leute an Bord nimmt, sorgt das dafür, dass man auch viele neue Ideen mit reinholt, was auch ganz fantastisch ist, aber man holt auch viele Erfahrungen rein. Also solche Ideen wie, wir haben ja schon immer so gemacht, ne? Und deswegen muss das eigentlich auch so sein. Also sprich, das Hinterfragen von Dingen ist dann nicht mehr ganz so einfach. So. Und wenn man jetzt einen Unternehmenszweck hat, der recht konkret formuliert ist, dann sollte man dafür sorgen, dass dieser Unternehmenszweck zwischendrin nicht vergessen wird. So, und deswegen haben wir uns gedacht, okay, dann formalisieren wir das Ganze halt mal und schreiben uns eine Satzung zusammen, wo drin steht, wie wollen wir uns organisieren, was wollen wir erreichen und wie kommen wir dahin.
Das war direkt zum Start oder nach einer gewissen Anlaufphase?
Das war 2013, also bei diesem Wachstumsschub. Vorher haben wir das einfach so gemacht und da haben wir es dann aufgeschrieben. Und so läuft dann auch das Recruiting. Jeder Bewerber oder jeder, der sich für uns interessiert, muss quasi einen heiligen Eid auf diese Satzung schwören.
Mit Blut unterschreiben oder so. Ja, okay.
Das ist das erste und einzige Thema im ersten Vorstellungsgespräch. Ne? Das ist, man plaudert halt über die Satzung. So, kommt man damit klar? Kann man damit dealen? Erfasst man, was das bedeutet? Weil es ist halt auch nur Text. Ne? Dass man halt nochmal versinnbildlich, wie das denn hier tatsächlich in echt funktioniert. Ne? Und was da auch für Verantwortung mit verbunden ist und wie viel Freiheiten.
Die ist auch veröffentlicht, habe ich gesehen. Ne? Aber du kannst ja mal so ein paar für dich wesentliche Highlights vielleicht rauspicken.
Okay, also erstmal durch meine persönliche Erfahrung in großen Unternehmen wollte ich vermeiden, dass wir dezidierte Führungskräfte haben. Beziehungsweise Leute, die nur dafür bezahlt werden, eben eine Führungsrolle auszufüllen. Deswegen war unser Ansatz, wir bauen Führungslinien, die sich übereinander überkreuzen. So, also sprich, wenn jetzt zum Beispiel der Führungslinienleiter Marketing, ne, hat jetzt im Bereich Marketing kompletter Sagen, da ist sein Wort Gesetz quasi. Aber im Bereich Vertrieb kann er dem Führungslinienleiter Vertrieb durchaus untergeordnet sein, also eine thematische Führung. Okay. Ich habe mir dann später sagen lassen, machen andere auch so ein bisschen, Matrix-Organisation nennt sich das gerne mal, oder halt ja, fachliche Führungsrollen sozusagen. Mhm. Genau, wir wussten das alles nicht. Wir haben uns das für uns selber ausgedacht sozusagen.
Das heißt, ihr habt euch an keinem Modell oder sowas orientiert, sondern einfach für euch rausgefunden, was am besten passen könnte. So.
Genau, beziehungsweise so, wie wir es halt von Anfang an gemacht haben. So, und dann haben wir das einfach weiter in die Zukunft projiziert und haben das halt zum Gesetz gemacht, mehr oder weniger. Mhm. Genau, diese Führungslinienleiter, und das war auch noch ein springender Punkt, wir nennen die im Übrigen kurz MC, steht für Master Chief, und ich möchte an der Stelle betonen, die Nomenklatur kommt nicht von mir, die wurde im Team abgestimmt. Genau, die MCs, die sind auch nicht statisch. Also sprich, es besteht jederzeit die Möglichkeit für einen MC, sich da mal auszuprobieren, gegebenenfalls auch zurückzutreten, ne, wenn es ihm nicht gefällt. Das bedeutet nicht, dass er die Firma verlassen muss, um Gottes Willen. Da gibt es auch so komische Konstrukte zu. Sondern das ist so ein bisschen amorph. Und vor allem gibt es ein zentrales Regulativ, nämlich die Abwahlmöglichkeit. Also sprich, wenn ein MC augenscheinlich nicht geeignet ist, seinen Job irgendwie auszufüllen, und ich bitte das übrigens durchgegendert zu betrachten, ich sage jetzt der Einfachheit halber ein generisches Maskulinum, aber ich hoffe, jeder weiß, dass ich damit alles meine.
Okay,
ja, kein Problem. Genau, also wenn der MC in seinem Job nicht gewachsen zu sein scheint, kann ein Mitarbeiter in seiner Linie eine Revolte anzetteln sozusagen, wenn 75% der Mitarbeiter in dieser Linie der Meinung sind, dass der MC seinen Job nicht anständig macht, ist er abgewählt.
Das heißt, das ist fachspezifisch und nicht aufs Gesamtunternehmen bezogen?
Genau, das ist erstmal in dieser Linie. Mhm. Und dann wird ein neuer MC aus der Linie herausgewählt. Das ist so der Modus. Wir haben insgesamt drei Rollen. Das ist, beginnt beim C. Das ist Chief, ne, weil unter dem fangen wir jetzt an,
haben wir beschlossen. Okay. Also jeder ist mal Chief.
Genau, das ist, okay. Der Durchschnittspräfendant ist Chief. Mhm. Dann gibt es den Master Chief, den habe ich eben schon erwähnt, und dann gibt es noch den GMC. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, Nomenklatur kommt nicht von mir. GMC steht für Grandmaster Chief in Charge.
Okay.
Und ist im Wesentlichen die, ja, also eine der Aufgaben ist die Geschäftsführung nach außen hin, ne? Weil wir sind eine GmbH, dementsprechend brauchen wir einen Geschäftsführer, und das übernimmt der GMC jeweils. Okay. Der GMC kann auch abgewählt werden. Also ich bin der aktuelle GMC, aber das muss nicht so bleiben. Also sprich, auch da kann Initiative angezettelt werden, und wenn 75% der Gesamtmitarbeiter der Meinung sind, dass ich nicht anständig arbeite, dann wird ein neuer gewählt. Mhm. Genau, den Job will keiner machen, deswegen fühle ich mich vergleichsweise sicher, aber genau,
das ist. Aber bei den MCs passiert das schon mal irgendwie, oder?
Interessanterweise ist das noch nie vorgekommen, in 12 Jahren. Also es ist sogar einklagbares Recht, ne, weil es halt in der GmbH-Satzung steht, aber es ist einfach noch nie passiert. Also weil 75% auch ein gewaltiges Quorum ist sozusagen. Und wenn der MC derart unbeliebt ist, dann merkt er das vorher. Im Zweifel tritt er dann zurück.
Okay.
Es ist aber, glaube ich, hilfreich, dieses Regulativ im Kopf zu haben, ne, weil man dann auch einfach ganz anders miteinander umgeht. Und das war eigentlich auch das primäre Ziel. Insofern freut es mich auch, dass das noch nicht passiert ist.
Und Führung passiert dann auch genauso, wie ich es mir jetzt halt vorstelle, über so eine echte Führungsrolle, dass dann da die im Zweifel letzte Entscheidungshoheit irgendwie verankert ist, oder?
Ja, das ist ein Modell. Allerdings obliegt das dem MC. Also der MC kann seine Linie steuern, wie er das möchte. Okay. Das ist erstmal egal. Der kann einen kleinen Diktator ausrufen, das kann er tun, solange die Leute halt folgen. Ne? Also wenn die irgendwie ausbüchsen, so, dann ist halt schlecht. Ansonsten kann er das machen, wie er will. Einige machen das basisdemokratisch, andere machen das konsensdemokratisch und andere sind halt Diktatoren. So, und das wird je nach Linie auch angenommen. So, und wenn da alle mit leben können, ist das safe.
Okay.
Dann passiert das so. Und wie gesagt, wenn noch Leute damit nicht leben können, dann gibt es halt einen Wechsel.
Mhm.
Das ist ein bisschen die Grundidee.
Aber es ist jetzt nicht so, dass MCs Führungstrainings besuchen oder sich untereinander mit anderen MCs treffen und wie machst du das? Wie hast du Empfehlungen für mich? Sondern jeder macht das einfach intuitiv, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, erstmal intuitiv. Wenn jemand eine Fortbildung haben möchte, dann kann er die haben. Das gilt aber für jeden Prämandaten. Also ne, es gibt ja auch Leute, die liebäugeln mit einer MC-Position und denken sich vielleicht auch eine eigene Linie aus. Das geht bei uns auch.
Mhm.
Also wenn man einfach eine neue Linie aufmachen möchte oder MC werden möchte, dann passiert das durch Proklamation. Also man geht ins Team-Meeting, muss das Team davon überzeugen, dass man eine geile Idee hat, dass das dem Kollektiv etwas bringt, entweder betriebswirtschaftlich, Fame oder intern.
Mhm.
Und muss dann auch direkt die Metriken nennen, anhand derer er sich messen lassen möchte. Und wenn das Team das mehrheitlich gut findet, dann ist er ab sofort MC.
Mhm.
Das ist der Modus im Wesentlichen.
Dann gilt es wahrscheinlich, Chiefs zu finden, die mitmachen oder sowas. Ne?
Genau so ist es. Man muss Leute überzeugen und so, dass das halt irgendwie, dass die ihm hinterherrennen. So. Sonst funktioniert das halt nicht. Und genau, und wenn diese Metriken, die er selbst aufgestellt hat und die vom Team abgenommen wurden, nicht erfüllt werden, auf Dauer, ist gut, dass es dein Handy ist, auf Dauer, dann stirbt die Linie halt irgendwann auch wieder. Ne? Also es, man muss halt auch so ein, wie nennt man es, ja, so ein Reinigungsverfahren drin sein. Ne? Weil ansonsten hat man irgendwann 30.000 Linien und keine macht mehr irgendwas. Ne? Mhm. Und deswegen ist da halt auch so ein eingebauter Mechanismus drin, dass die wieder weggehen.
Tja, spannend. Was gibt es noch so in der Satzung? Führung und die Rollen war jetzt so der eine Part?
Ja, Einschränkungen bei unseren Kunden. Das ist vielleicht noch interessant, weil, wie gesagt, wir planen ja, die Weltherrschaft an uns zu reißen, dergestalt, dass die Welt besser wird. Mhm. Und dementsprechend dürfen wir bestimmte Kundenstämme nicht bedienen. Also Leute, Institutionen, die aus unserer Sicht die individuelle Freiheit des Einzelnen gefährden. So, das ist die generische Formulierung in der Satzung. Was wir damit meinen, ist zum Beispiel klassisches Militär, Spionagedienste, ne, Geheimdienste, so alles, was in die Richtung geht. Mhm. Und da halten wir uns raus und solche Kunden lehnen wir ab. Jetzt ist es so, es gibt ein paar Unternehmen oder Organisationen, wo es einfach ein ganz klarer Satzungsverstoß wäre. Also, keine Ahnung, Verfassungsschutz oder sowas. Da ist halt, ne, ging nicht so. Das würde jeder Prämandat auch sofort erkennen und ablehnen. Aber die Welt ist ja nun nicht so schwarz und weiß, wie ich mir das gerne wünsche. Und dementsprechend gibt es da auch ganz, ganz viele Grauzonen in allen Tönen. Und das wird dann im Team diskutiert. Also sprich, wenn es halt eine, wenn jemand nicht weiß, ob das ein Satzungsverstoß ist oder nicht, dann geht das ins Team-Meeting, das alle 2 Wochen stattfindet. Und dann wird darüber diskutiert, ist das ethisch korrekt oder nicht.
Na, ich stelle mir vor, Waffenproduzent ist so das eine, aber dann gibt es vielleicht auch Unternehmen, die im Produktionsverfahren im Ruf stehen, mit Kinderarbeit in Asien oder sowas, ne, wo ja auch vielleicht so eine moralische Diskussion entstehen kann. Ne? Und wenn dann ihr euch dann einig seid, ja oder nein, ne, dann so ist das wahrscheinlich der Weg. Ne?
Ganz genau so ist es. Ja, also wie gesagt, wenn wir uns dessen gewahr sind, dass es da etwas Komisches gibt, sozusagen, dann wird halt drüber diskutiert. Irgendwas oder halt nicht.
Okay, spannend. Gibt es zu der Vergütung in der Satzung auch Themen? Ich weiß es ja, aber...
Ich würde sagen, als ob du das nicht wüsstest. ja, gibt es in der Tat. Da ist das Grundcredo, dass wir ein paritätisches Gehalt haben. Also sprich, jeder bekommt pro Stunde das gleiche Salär. Von der Aushilfe bis zur Geschäftsführung. Ne? Da ist die Idee, dass halt meine Lebenszeit nicht mehr wert ist als die irgendjemand anderes. So. Ist nicht ganz fair, wissen wir auch. Also sprich, solche Dinge wie Ausbildung, wie Erfahrung, wie Verantwortungsübernahme und so weiter wird nicht abgebildet von diesem Format. Andererseits überlegen wir seit geschlagenen 12 Jahren, das ist immer wieder Thema, darüber, ob wir denn eine fairere Metrik finden. So, und wir haben immer wieder diskutiert, immer wieder neue steile Thesen aufgestellt und uns gefragt, was gibt's da Besseres, Faireres? Wir haben einfach noch nichts Sinnvolles gefunden. So, aktuell experimentieren wir mit sogenannten Funktionszulagen. Da ist die Idee, dass Leute, die sich besonders verdient gemacht haben, in jedem Monat eine zusätzliche Funktionszulage, die auch spürbar finanziell sich auswirkt, bekommen kann. So. Und da ist folgender Modus. Wir haben ein Umfragetool, anonym versteht sich, ein internes, wo jeder Mitarbeiter Sternchen verteilen kann. Also jeder kann 5 Sternchen verteilen, entweder alle 5 an eine Person oder halt aufgeteilt auf mehrere. Und die Frage ist, wer hat dir dein Leben im letzten Monat einfacher gemacht? Ne? Wer hat dir besonders geholfen? So, wer meinst du, hat es einfach verdient? So. Das ist dann die Indikation, die aus dem Team kommt. Das ist eine monatliche Umfrage. Und das wiederum geht dann in die MC-Runde. Und da wird dann drüber diskutiert, wer dabei möglicherweise vergessen werden könnte. Weil es gibt halt auch Leute, die arbeiten halt sehr alleine, ne, oder spezifisch in einem Projekt irgendwo in Idaho sozusagen. Und die werden halt vom Rest des Teams einfach nicht gesehen. So, ne? Und deswegen sind die MCs, die in den jeweiligen Linien zuständig sind, dann auch nochmal gefragt, ne, wie seht ihr das? Haben wir jemanden vergessen? Genau, und dann bekommt derjenige dann halt eine Funktionszulage. So. Das machen wir jetzt seit 5, 6 Monaten irgendwie die Ecke. Gibt es auch wieder viele Diskussionen, ob das denn so gut ist und fair, aber wie gesagt, wir haben noch keine perfekte Metrik gefunden. Also das paritätische Gehalt scheint immer noch das Beste zu sein.
Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die da auch Experimente machen mit vollständiger Transparenz allein schon. Oder,
das haben wir auf jeden Fall.
Ja, ja, nee, das klingt auch so, aber ich habe nicht den Eindruck von den Dingen, die ich von anderen Organisationen kenne oder gelesen habe, dass jemand da den Heiligen Gral schon entdeckt hat, halt, ne? Sondern da gibt es immer viele, viele Diskussionen, hat alles immer irgendwie Vor- und Nachteile.
Ja. Ne? So, das geht auch für uns. Also der Heilige Gral ist ganz sicher nicht. Ja, so eine Frage zum Beispiel, was für Anreize hat denn ein MC zu werden? Das ist auch eine interessante Frage, ne? Weil durch so eine MC-Rolle hat man mehr Ekel, mehr Stress, mehr Verantwortung und mehr Hass. Ne? Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und nicht mehr Geld. Das ist, ne? Also schon schwierig so. Und warum sollte man denn dann bitte MC werden? Das taucht auch immer wieder in Diskussionen auf. Allerdings ist da die Beobachtung, die nörgeln zwar, aber es machen trotzdem immer wieder die Richtigen. Na, nämlich die Leute, die was bewegen wollen. Und das ist das Charmante an dieser MC-Rolle. Man hat ja die Möglichkeit, was zu verändern. Sowohl intern als halt auch extern. Also Leute mit hochgekrempelten Ärmeln sind da richtig. Und dementsprechend scheint das von der Vorauswahl her schon gut zu funktionieren, rein systemisch. Die ganze Idee von diesem Ding ist im Übrigen, dass Entscheidungen möglichst dezentral laufen. Das ist eigentlich so der Kerngedanke. Ne? Also es soll da keinen Ältestenrat geben oder im schlimmsten Fall mich, der halt über alles entscheidet, sondern dass Entscheidungen möglichst dezentral und somit auch möglichst schnell getroffen werden können. Darauf zieht das ganze Ding ab.
Und gibt es denn zum Thema Entscheidungsprozesse klare Spielregeln oder oder gibt es dazu auch Hinweise in der Satzung oder wie funktionieren Entscheidungen bei euch?
Grundsätzlich schon, muss man halt gucken, auf welcher Ebene. Also wenn es das Gesamtunternehmen betrifft, dann ist der GMC derjenige, der das theoretisch könnte. Praktisch wird es aber immer im Team abgestimmt. Also bei so strategischen Sachen ist das immer eine Teamentscheidung. Das kann der GMC auch nicht alleine machen. Dafür muss er sich den Segen holen.
Und da gilt dann immer diese 75%-Regelung für Entscheidungen?
Oder? Einfache Mehrheit. Also genau, 75% Quorum haben wir nur bei Wahlen und bei Absetzungen. Also alles, was irgendwie mit Personal zu tun hat.
Sozusagen. Okay.
Genau. Und das ist dann halt eine einfache Mehrheitsentscheidung im Wesentlichen. Wobei bei ganz kritischen Sachen ist es hilfreich, wenn möglichst viele an Bord sind. Also dann diskutieren wir schon so lange, bis wir halt eine gefühlt angenehme Mehrheit haben.
Es gibt ja so rund um Entscheidungsprozesse, die unterschiedlichsten Vorgehen, vom vollständigen Konsens über Mehrheitsentscheidungen oder Konsententscheidungen, dass halt lediglich ein Vetorecht da ist. Und wenn ich meine Klappe halte, dann gilt es halt wie eine Zustimmung und halt. Ne?
Das, ja. Genau, ja, gibt's interessante Spielarten, auch hier die Premium-Brauerei zum Beispiel aus Hamburg, die kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Das ist auch sehr hanseatisch, das Ganze. Genau, die sind ja konsensgetrieben irgendwie. Das scheint bei denen auch gut zu funktionieren. Ich kenne den Uwe Lübermann auch. Freut mich. Meine Bedenken dazu, die kannte ich schon. Die sind ja tatsächlich noch mal 2-3 Jahre älter als wir. Mein Bedenken daran war, ist, dass die Geschwindigkeit möglicherweise nicht hinreichend dafür ist, was wir hier tun.
Ja.
So, und deswegen war halt die Idee, okay, wir nehmen MCs, die haben im Zweifel das letzte Wort, aber können eben durch das Team wegrevoltiert werden, ne? Sodass das regulativ immer da ist und sie müssen sich vor dem Team verantworten.
Also für mich fühlt sich das halt auch irgendwie träge an, wenn ich immer alle befragen muss, um eine Mehrheit zu bekommen. Also ich persönlich glaube, dass halt immer so ein Einzelentscheid von demjenigen, der halt vermeintlich am meisten Ahnung hat, der dann nach bestem Wissen und Gewissen halt voranläuft und ich halt vielleicht dann rausfinde, okay, es war halt nicht die richtige Entscheidung, dann muss ich halt schnell das rausfinden und dann daraus lernen und die richtigen Rückschlüsse ziehen.
Ja. Dafür haben wir jetzt auch die MC-Runde eingeführt, das ist im Übrigen auch ein Learning. Also wir hatten anfangs Entscheidungen, die alle betreffen, jeder Art im Teammeeting diskutiert. Das war mühselig, ganz einfach. Also es war jetzt nicht irgendwie unfair oder sonst irgendwas, aber es war einfach mühselig für alle Beteiligten, weil so ein Teammeeting ist dann einfach mal aus dem Ruder gelaufen, dann saßen wir da 4 Stunden rum, haben uns gegenseitig angeödet mit Trivialitäten, die 80% der Leute überhaupt gar nicht interessiert haben. 20% konnten sich nicht einigen und dann saßen wir da halt. Ne? Und das ist allen so ein bisschen auf die Nerven gefallen und deswegen haben wir jetzt die MC-Runde. So, das ist das... Klammer auf G, Klammer zu MC, Klammer auf X, Klammer zu Meeting.
Okay.
Einfacher Name. Ne? Lange dran gearbeitet. GMCX. Also, das reicht. Also, da war die Idee, diese Trivia-Entscheidung sozusagen trifft die MC-Runde. Ne? Also, dazu wird dann halt wohlfeil diskutiert in kleinerer Runde, es sind 4-5 Leute so. Die entscheiden das dann wird das auch so gemacht, aber die Entscheidung aus dem GMCX-Meeting geht dann ins Team-Meeting und wird dann nochmal kurz vorgestellt. Also die Entscheidungen werden dann auch per News nochmal alle rumgeschickt über unsere eingesetzte Software. Sodass jeder die Entscheidung sieht. Ne? Das heißt, wenn sie jemandem so richtig auf die Nerven geht, dann kann er das im Team-Meeting wieder aufmachen. Ne? Sodass wir nochmal in größerer Runde diskutieren. Das erschien uns fair, weil dadurch haben wir halt Geschwindigkeit. So. Und die MCs wurden ja auch alle gewählt. Ne? Und jeder hat die Möglichkeit, das Fass wieder erneut auszumachen. Mhm. Fanden wir ein ganz elegantes Modell. Und wir öden uns nicht mehr gegenseitig an in den Team-Meetings.
Wenn ich so dezentral entscheidungsfähig sein will, brauche ich ja eine immense Transparenz. Wie gewährleistet ihr, dass jeder, der jetzt in einer Entscheidungssituation ist, halt irgendwie alle notwendigen Informationen zur Verfügung hat?
Das hat viel mit Reden zu tun. Also wir haben natürlich auch diverse Groupware-Zeugs, ne? Also softwaremäßig, theoretisch kann sich jeder alle Informationen zusammensammeln, aber tatsächlich ist das Theorie. Also es passiert halt nicht wirklich. Wir haben hauptsächlich kommunizieren wir untereinander über Mattermost. Das ist so ein Slack-Clone, ne? Mhm. Nur halt Open Source und On-Premise, weil wir sind halt Datenschützer, was soll ich sagen. Und also ein Instant-Messaging-System im Wesentlichen und noch ein paar Zusatzschnörkel. Und darüber gibt es halt verschiedene Channels mit verschiedenen Diskussionsthemen. So, und darüber kann man sich auch ganz gut eine Meinung bilden, wenn es mal Not tut und man jemanden parat hat, mit dem man direkt sprechen kann. Mhm. Und ansonsten ja, ist das tatsächlich eine Frage der individuellen Abstimmung. Also wir haben das nicht überreglementiert, weil also es gab Versuche in der Richtung, das irgendwie ein bisschen zu formalisieren, weil sich viele beschweren, ja, ich habe ja gar nicht die Infos und so. Aber da einen Weg zu finden, der nicht überbordende Bürokratie erfordert, ist nicht ganz leicht. Mhm. So, und deswegen, für unsere Erfahrung, funktioniert es am besten über Flurfunk.
Okay.
Das ist tatsächlich so der Weg. Also jeder darf ja hier über alles sprechen, ne? So die ganzen strategischen Zahlen, Ausrichtungen, alles so, das weiß hier jeder. Mhm. Außer personenbezogen ist, weil Datenschutz und so, das ergibt sich, glaube ich. Genau, und dadurch pflanzt sich Informationen halt auch entsprechend fort. Also das funktioniert halbwegs gut. Ich würde sagen, besser als in anderen Unternehmen, aber nicht perfekt. Da muss man ganz klar so sagen.
Beschäftigt sich denn tatsächlich auch jeder mit unternehmerischen Kennzahlen oder ähnliches? Oder ist das dann im Endeffekt dann auch nur wieder ein Teil der Leute, die da ein Auge drauf haben? Oder?
Das ist ein Teil der Leute, ja. Also okay. So grundsätzlich für Unternehmerisches interessieren sich alle mehr oder weniger, aber halt nicht bis ins Detail. Mhm. Okay. Also die steht auch in der Satzung, die MCs haben eine Informationspflicht. Also sprich, wenn in irgendein C etwas wissen möchte, dann sind sie verpflichtet, sich die Zeit zu nehmen, ihm das darzulegen. Aber typischerweise machen das wenig. Aber wenn es jemand möchte, dann sehr gerne. Mhm. Ist halt auch ein verbrieftes Recht wieder. Mhm, okay. Und das auch möglichst zeitnah. Also erst nicht irgendwann 2025 im April oder so. Das
mhm. was passiert denn, wenn ihr irgendwie Gewinn macht am Geschäftsjahresende?
Keine Ahnung, ist nicht vorgekommen. Okay. nee, davon hängt halt auch der paritätische Stundensatz ab. So, das ist der erste Teil. Der ist.
Ach, fürs Folgejahr.
Genau, so ist es. Okay. Und das heißt, je mehr Umsatz und Gewinn wir machen, desto besser ist halt das Gehalt. Das ist auch so ein intrinsischer Motivator dann wieder. Mhm. Wobei die Gehaltsspanne in den Arbeitsverträgen geregelt ist und auch in der Satzung. Also da gibt es ein Mindestgehalt und Maximalgehalt. Mhm. Und wenn das Maximalgehalt ausgereizt ist, dann wird der Rest investiert in Wachstum. Weil das Unternehmen hat schon das Ziel zu wachsen, mhm. Weil wir etwas erreichen wollen. Und je größer man ist, desto mehr Einfluss hat man. Das mhm. ist einfach ganz platt. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir alle groß und stark und total geldgierig werden wollen, sondern es geht einfach nur darum, dass wir Einfluss haben. Mhm. Und Gewinn wird nicht ausgeschüttet, ganz generell.
Okay. Das heißt, Wachstum heißt, neue Leute zu rekrutieren und neue Kunden zu akquirieren und so weiter.
Genau so ist das, ja. Das ist
richtig. Okay. Also, wie funktioniert so ein Recruiting-Prozess bei euch?
Okay, also erstmal grundsätzlich, wenn wir jemanden explizit suchen, dann twittern wir das. Mhm. Meistens reicht das. Mhm. Das ist ganz schön. Zumal wir ja auch ganz gut vernetzt sind mit ganz, ganz vielen Bürgerrechtlern auch. Ne? Also weil, wie gesagt, wir sind sehr idealistisch getrieben und dementsprechend, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir uns da halbwegs verstanden haben mit den Leuten, weil normalerweise wird eine Firma erstmal immer sehr skeptisch angeguckt, ne? Von wegen, wir wollen ja eh nur Gewinn machen. Ist bei uns anders, haben jetzt die meisten auch verstanden, deswegen pflegen wir da auch einen sehr guten Austausch. Und dementsprechend hilft man sich da auch gegenseitig bei der Personalsuche sozusagen. Ne? Also mhm. sprich, was wir brauchen und wollen, sind halt Leute, die was bewegen wollen. So, und das ist in der Fraktion gar nicht so schlecht. Beruht aber auf Gegenseitigkeit. Ne? Also wenn jetzt eine Digital-Courage oder sowas aus Bielefeld, Bürgerrechter, Leute sucht, einen Campaigner oder sowas, dann helfen wir da halt auch. Ne? Mhm. Das ist der eine Teil, dann über die üblichen Nerds, Netze sozusagen, also sprich ne, irgendwelche Veranstaltungen, der CCC-Kongress zum Beispiel und solche Sachen. Die Hälfte unserer Leute ist auch beim CCC organisiert, also insofern ist das alles schon ne, geben und nehmen. Genau, und ansonsten, wenn wir Bewerbungen erhalten, dann laden wir grundsätzlich jeden ein, der sich erkennbar bei uns beworben hat. Das ist die Metrik irgendwie. Da machen wir das fest. Also sprich, so Streuschussbewerbungen sortieren wir generell weg. Ist egal, wie interessant das klingt. Weil er offenkundig nicht zu einer Prima Datum möchte, sondern einfach nur irgendeinen Job haben will. So, das passt nicht zu uns. Und deswegen, jeder, der erkennbares Interesse an genau uns zeigt, wird eingeladen. Das ist komplett unabhängig vom Lebenslauf, von der Art der Bewerbung und wenn es ein Stück Klopapier ist. Hauptsache, das ist erkennbar bei uns. So. Dann wird er eingeladen. In der ersten Runde wird, wie gesagt, hauptsächlich über die Satzung gesprochen und über das Miteinander hier. Und da wird halt so ein bisschen vorgefühlt, könnte das denn passen? Weil mit diesen ganzen Freiheiten, die man hier hat, also sprich beliebige Arbeitsortwahl, beliebige Uhrzeiten, alles ist Absprache, es gibt keine direkten Führungskommandos, ne, solche Sachen. Das beinhaltet auch viel, viel, viel Verantwortung. Also jeder muss ein bisschen mitdenken für alle anderen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Die Freiheiten sind cool, aber durch die Freiheit erwächst Verantwortung. Und das müssen die Leute verstehen. Also wenn das nicht offenkundig klar ist, dann brauchen wir auch gar nicht weiterzureden. Weil dadurch wird derjenige auch nicht glücklich hier. Das ist einfach so.
Und wie sind da eure Erfahrungen? Ich meine, wir sind im Zeitalter des Fachkräftemangels. Steht eine Primandatum da, wie so ein Leuchtturm und kriegt jederzeit auf Schnipsen hochkarätige Verstärkung? Oder wie stelle ich mir das vor?
Jederzeit auch schnipsen, ganz sicher nicht, aber ich glaube, viel einfacher als andere, ja. Das ist ein Punkt. Also eben wegen dieses Unternehmensziel, damit können sich Leute identifizieren. Beziehungsweise ich sag's mal anders. Leute, die wir suchen, sind also von der fachlichen Ausbildung her, von der Ausrichtung, was so ja, Hacker-Nerd-Mentalität angeht, gibt es eigentlich zwei Methoden, an gute Leute zu kommen. Erste Methode ist Geld draufwerfen. Viel, viel Geld draufwerfen. Das können wir nicht. Ne? Wir haben unseren gedeckelten Stundensatz und der ist nicht im Ansatz vergleichbar mit etwas, was die NSA zahlen kann. Oder, keine Ahnung, sehr große Unternehmen. Das können wir nicht mit konkurrieren. Der zweite Punkt ist Idealismus. Und da bieten wir eine ganze Menge. Gepaart mit Freiheit. Individueller Freiheit. Ne? Also, weil, wie gesagt, hier sagt einem keiner direkt was. So, ne? Solange man halt ja, mitarbeitet, ne? Und dementsprechend diese Unternehmensziele gepaart mit diesen Freiheitsgedanken scheint sehr attraktiv zu sein für die Leute. Was auch daran liegt, dass wir ja selber solche Leute sind. Insofern, es funktioniert im Vergleich zu anderen Unternehmen selber so.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und als kleiner Exkurs, meine Beobachtung, dass hier am Freitagvormittag die Bude leer ist, hat wahrscheinlich genau mit dieser Freiheit zu tun, zu arbeiten, wann ich möchte.
So ist
Das
es.
ist, okay.
Also das ist. Also so Policies von wegen, du hast dann und dann da und da zu sein, da habe ich noch nie irgendwas von gehalten. Einfach weil auch bei anderen Gattungen jetzt jenseits der Technik, ich muss einem Vertriebler nicht sagen, dass er möglichst um 9 Uhr morgens im Büro sein sollte oder erreichbar sein sollte, weil ansonsten erreicht er einfach seinen Job nicht. Also ich meine, dann sind halt seine Kunden da und für die muss er erreichbar sein. So, das heißt, ich brauche ihm das nicht zu diktieren, da kommt er von alleine drauf. So. Genau, bei Techies, die gerade an irgendwelchen Projekten, Entwicklungsprojekten oder sowas arbeiten, das ist einfach egal, von wo und wann sie das machen. Das ist mir einfach komplett egal. Ne? Das ist, solange sie halt zusammenarbeiten, jeder Spaß daran hat, ist alles dufte. So. Genau, und ja, was hier die Auslastung angeht, also sprich, wie viele Leute im Büro sind, das ist ein bisschen Streuschuss. Ne? Also normalerweise ist immer jemand im Büro, egal ob Sonntagnachts um 3 oder halt Montagmorgens, wobei montagsmorgens ist es deutlich leerer als Samstagnacht zum Beispiel.
Okay.
Genau, aber insofern ist es halt ein Streuschussverfahren. Ne? Das Gute ist, so ist auch, sind wir eigentlich auch immer telefonisch erreichbar, also mehr oder weniger rund um die Uhr. Ne? Zumal wir jetzt ja, also die Telefonanlage ist ja auch nicht lokal begrenzt, ne? Wie das bei manchen noch so ist. Also sprich, dass man ein Telefon am Arbeitsplatz hat und dann ist man da erreichbar und sonst nicht. Sondern es ist ja IP-Telefonie, das heißt, es hat jeder auf seinem Rechner und das heißt, wenn er arbeitet, ist er auch telefonisch erreichbar. Und dementsprechend, wenn jetzt hier jemand anruft, ne, dann entgegen der augenscheinlichen Auslastung arbeiten tatsächlich Menschen und gehen auch ran, beglücken ihn auch. Ne, passen auch beim Kunden insofern, genau.
Spannend. Als ich eure Satzung durchgegangen bin, habe ich relativ viele Hinweise zu Notfallmechanismen und sowas gefunden. Also fand ich von der Gewichtung zu anderen Themen relativ augenscheinlich. Was steckt da so dahinter?
Den Notbetrieb meinst
Ja,
du?
Notbetrieb, ja.
Okay, wir haben die Satzung gerade überarbeitet, deswegen habe ich die gerade nicht im Kopf. Okay. Die wurde zwar, also die wurde natürlich abgestimmt, ne, weil für eine Satzungsänderung ist auch wieder 75% Quorum notwendig. Das wurde über die letzten Monate und Jahre immer wieder diskutiert. Und da haben wir einfach so ein, ja, ein kleines Update gemacht. Ne? Das ist jetzt ein bisschen bunter, schöner, Inhalte sind aber ähnlich. So. Mhm. Was wir da neu mit auch genommen haben, ist der Notbetrieb. Der Notbetrieb ist einfach resultiert aus der Erfahrung. Wir hatten Anfang 2015 eine ziemlich harte Unternehmenskrise, die uns eigentlich auch fast das Genick gebrochen hätte, wenn man ehrlich ist. Also da ist einfach ja ein großer Kunde abgesprungen, ne, war ein Konzern, wir waren uns einig mit der Fachabteilung und im Einkauf, war alles wunderbar, und dann wurde es halt vom ausländischen Konzernmanagement gestrichen. So hat das passiert. Mhm. Sind wir nicht die Einzigen, die das passiert. Aber bei so einer kleinen Firma kann das tödlich sein. So, das heißt, es hat dazu geführt, dass wir Anfang 2015 eigentlich 25 von den damals 30 Mitarbeitern hätten entlassen müssen, wären wir konventionell geführt gewesen. Wir haben das anders gemacht. Also wir haben noch nie jemanden gefeuert hier, ne? Muss man auch nochmal dazu sagen. Hm. Wir haben dann im Team drüber gesprochen und haben uns dann gegenseitig gefragt, auf wie viel wir jeweils verzichten können. Ja, also da sind wir...
Also individuell.
Genau, da sind wir das erste Mal vom paritätischen Gehalt abgewichen. Weil es einfach auch naheliegend ist, ne? Weil ein gerade aus dem Studium kommender Single sozusagen, ne? Der seine Einzimmerwohnung hat, kann auch mehr verzichten als ein vierfacher Familienvater. So. Mhm. Dementsprechend war einfach die Bitte an jeden Einzelnen, verzichtet auf so viel, wie ihr könnt, mhm. Na, damit wir hier jetzt kollektiv weitermachen können. Das hat dazu geführt, dass wir für ein halbes Jahr rund 60% der Personalkosten eingesparen konnten, was ich ein krasses Commitment fand.
Ja, mega. Mhm.
Und danach wieder einen Normalbetrieb aufnehmen konnten. Das war halt die Abweichung vom paritätischen Gehalt. Mhm. Und genau, statt dieser 25 Leute, die wir hätten feuern müssen, haben wir insgesamt nur 5 verloren in der ganzen Zeit. Und davon sind 4 wieder zurückgekommen.
Okay, die sind freiwillig gegangen. Genau. Und als sich das normalisiert hat...
Korrekt, weil sie eine Gelegenheit, anderweitig etwas zu tun für diese Zeit. Und das fand ich super. Ne? Also um das Kollektiv zu entlasten. Also das war wirklich eine große Geste.
Spricht für eine sehr große Loyalität insgesamt. Ne?
Ja. Ja, also ja, auch eine Leidensfähigkeit. Ne? Also man weiß ja auch nicht, ob sie das wieder einfängt. Ne? Und genau, und das haben wir halt geschafft. Und deswegen haben wir diese Learnings aus 2015 formalisiert. Ne? Also wir haben halt aufgeschrieben, wie das im Notbetrieb funktioniert hat, damit wir ein Mittel haben, das nächste Mal wieder zu tun. Mhm. Ne? Weil es halt einfach funktioniert hat. Mhm. Was übrigens spannender Randeffekt hat, in der Satzung steht ja auch, wir müssen immer die Wahrheit sagen. Mhm. Was vertrieblich erstmal Mist ist, zu sagen. Also im Gegensatz zu anderen Security-Beratern erzählen wir halt nicht, dass wir die Bude sicher machen, sondern wir sagen, wir geben uns Mühe, hier möglichst hinreichend sicher zu sein. Das ist das, was man versprechen kann, wenn man seriös ist. So. Mhm, okay. Machen natürlich auch traditionelle einige, ne, aber viele versprechen einfach zu viel. So. Und genau, das machen wir halt ganz intensiv, was natürlich auch gut für das Vertrauensverhältnis ist. Also insofern, das hat immer Vorteile. Aber gilt halt auch gegenüber der Presse zum Beispiel. Und Anfang 2015 hatten wir halt einen Artikel in der Brand 1 über unser Organisationsmodell, also das, worüber wir jetzt hier sprechen. Mhm. Und die Brand 1 ist ein cooles Magazin, muss ich sagen. Ich mag die tatsächlich ganz gerne. Und das war auch recht umfangreich und hat uns auch gut getroffen. Also so wie im Guten als auch im Schlechten. Also das war, ich habe mich da wiedergefunden. Mhm. So. Genau, und dadurch, wenn man in der Brand einsteht, dann hat das zur Folge, dass andere Medien sich auch dafür interessieren. So, und dann sind wir jetzt in diesen Notbetrieb geschlittert, Anfang 2015. Und dann rief ein Redakteur von der Wired an damals und hatte unsere Britta Görz am Rohr. Und genau, der hat dann Außenausstellung. Und der Redakteur hat halt gefragt, na, und das klingt ja alles ganz spannend, was da an der Brand einsteht. Wie geht's denn so? Und dann Britta, ganz Primadatin, sagt, scheiße, danke.
Die Wahrheit gesagt.
Genau, so ist es nämlich. Mhm. Und der Redakteur konnte sein Glück gar nicht fassen. Ja, und dann hat sie halt mit ihm gesprochen. Ne? Und dann stand halt in der Wire, dass es uns gerade scheiße geht. So, aber halt auch durchaus wohlwollend. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie diskreditierend so. Ähnliches stand dann auch in der Hannoverschen Allgemeinen. Aber das Coole ist, die meisten Medien haben uns dann auch da begleitet, wie wir aus dem Notbetrieb wieder rausgekommen sind. Mhm. Und das war dann mehr als wohlwollend. Ne? Also, das ist insgesamt hat es sich gelohnt, finde ich.
Ja, die Aufmerksamkeit spült dann sicherlich den einen oder anderen Interessenten oder Kunden dann auch an. Ne?
Und ich meine, ich weiß auch nicht, was da peinlich sein soll. Jedes Unternehmen hat Krisen, das ist so. Nur die meisten reden halt nicht drüber. Und das finde ich irgendwie affig. Also, wenn es einem scheiße geht, kann man das auch mal sagen. Ich bin da eher, keine Ahnung.
Ja, spannend. Ja, was haben wir noch nicht gelernt über Primandatum? Gibt es noch Aspekte, wo du sagst, das könnte die Hörer noch interessieren?
Ach, so aufregend sind wir auch nicht. Ich glaube, wir sind ganz nett. Also zusammengefasst, die Also ich kriege immer wieder die Frage, ob das alles funktioniert, was da in der Satzung steht. Ne? Und ganz offen, nein, natürlich nicht. Aber es wäre auch abwegig, das irgendwie zu behaupten. Also wenn man Menschengruppen größer 2 Personen hat, gibt es Probleme. Das ist so. Das ist auch bei uns so. Und ich glaube auch, wir haben ungefähr gleich viele Probleme wie alle anderen, nur völlig andere. Und das ist aber okay. Also ich arbeite lieber hier als woanders. Insofern scheint es für mich ganz okay zu sein. Und wie gesagt, die Leute, die wir brauchen, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen, scheinen das auch cool zu finden. Insofern bin ich zufrieden.
Jetzt habt ihr ja neben den Security- und Sicherheitsthemen ja auch euch das Thema New Work und Beratung in der Richtung auf die Fahne geschrieben. Wie gucken denn eure Kunden sozusagen auf euch? Wie ihr euch organisiert? Gibt es denn Anfragen dazu? Mensch, helft uns mal, uns genauso zu organisieren, wie ihr das tut. Das ist cool oder so. Was passiert da bei euren Kunden?
Ja, also die meisten wissen das nicht.
Ah,
Ganz
okay.
platt. Also tatsächlich, also die Leute, die halt in Richtung Datenschutz, Datensicherheit beraten werden, dann sind wir halt einfach ein Dienstleister. Wir sind vielleicht ein bisschen cooler als die anderen, aber ansonsten sind wir halt ein Dienstleister. Wir funktionieren auch ganz ähnlich für den Kunden. Nur die Leute, die halt länger mit uns zusammenarbeiten, merken dann die Unterschiede. So, dann sind allerdings auch, wie du schon sagtest, die Medien haben da ein bisschen drüber berichtet, über unser Orga-Zeugs. Und ich rede da auch ab und zu drüber. Und dann gibt es schon Anfragen auch aus größeren Unternehmen. Wie macht ihr das eigentlich? Ne? Und ist das gut? Und wir kriegen auch keine jungen Leute mehr. Und was können wir da machen? So. Und dann das Erste, was wir sagen, ist, tut nicht, na, macht nicht den Fehler und macht das Gleiche wie wir. Das ist einfach Unsinn. Weil ich habe noch nie daran geglaubt, dass Copy and Paste funktioniert bei Organisationsstrukturen. Das muss aus dem Unternehmen oder der Organisation selber kommen. Anders wird das nicht funktionieren. Das heißt, man kann punktuell von anderen lernen, kann gucken, wie man es nicht machen sollte. Das ist auch etwas, was wir in den letzten 12 Jahren sehr stark gelernt haben. Wir haben mit vielen Dingen experimentiert und wir wissen ungefähr, was in welcher Konstellation halt nicht so gut funktioniert. Was gut funktioniert, muss jeder selber ausprobieren. Und dementsprechend stellen wir an der Stelle Sparring-Partner zur Verfügung. Das ist das, was wir da tun. Und wir machen das auch nur auf Vorstandsebene. Also sprich, wir hatten mal eine Zeit lang eine ganze Menge Anfragen von größeren Unternehmen, die dann halt so ein sogenanntes Innovationsteam hatten, ne, was dann so ein Haufen mit 20er war, irgendwie, die auch alle cool waren und die alle aktiv waren und die wollten auch was bewegen, aber die haben innerhalb des Konzerns nicht die geringste Chance, irgendwas zu bewegen. Und das machen wir nicht mehr. Also es ist betriebswirtschaftlich für uns super, weil wir auch unser Geld bekommen, aber man sieht keine Bewegung da drin und das funktioniert einfach nicht. Und deswegen machen wir jetzt nur noch solche Projekte, wo halt auch Vorstand und oder Geschäftsführung mit einbezogen sind. Und da stellen wir einfach jemanden, der Widerworte gibt. Das ist eigentlich so der Hauptjob. Was eigentlich ein ganz schöner Job ist, muss ich sagen, dafür Geld zu bekommen, super.
Hältst du denn für größere Unternehmen, die jetzt über Jahrzehnte oder noch länger traditionell in so einer Pyramidenorganisation gearbeitet haben, so eine echte Transformation für realistisch? Was würdest du denn Vorständen dann empfehlen, wie die vorgehen sollen?
Ja, wenn ich das nicht für realistisch halten würde, dann würde ich denen sagen müssen, mach zu. Weil eine Transformation wird passieren müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und es ist einfach hergeleitet aus den jetzt sehr viel kürzeren Produktlebenszyklen. Das ist ein direkter Effekt davon. Also Produktlebenszyklen damals in der guten alten Zeit, im letzten Jahrhundert, war das alles noch recht langwierig. Ne? Man hat Zeit, sich auf den Markt vorzubereiten sozusagen. Und jetzt, seitdem die Produktlebenszyklen aus der IT in die echte Welt schwappen sozusagen, in den letzten 10 Jahren ist das sehr stark vorgekommen, das wird immer stärker werden, haben wir halt sehr, sehr kurze Zyklen. Das bedeutet, das kann man mit traditionellen Organisationsstrukturen mit sehr viel Nadelöhren, nämlich die Führungsebene, nicht mehr stemmen. Man wird da einfach nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, wenn man das nicht tut, dann wird man schlicht abgehängt von irgendwelchen Leuten, die es besser machen. Paradebeispiel, Medienindustrie. Also das ist so ein Ding. Ende der 90er war offenbar, okay, MP3 ist der Hot Shit, das hat man gesehen. Und das wird die Distributionswahl der Zukunft werden. Das wusste eigentlich jeder. So die Medienindustrie oder namentlich Musikindustrie hat sich halt hingestellt und hat gesagt, ja, egal, wir wollen trotzdem unsere CD und MP3 ist böse und wir klagen alles zusammen, was damit auch nur im geringsten in Verbindung steht. Ne? Das haben sie jahrelang gemacht, bis dann einige um die Ecke kamen, die es besser gemacht haben. Die haben den Kunden dann nämlich ein sinnvolles Bezahlmodell angeboten, ne? Und dann haben die das auch angenommen. Ne? Das war iTunes damals, das war Apple. So. Ich bin kein großer Apple-Fan, aber das haben die einfach richtig gemacht. Ne? Und das kam halt ganz selten aus dieser Industrie, die halt schon etabliert war. Und sowas gibt es einfach Dutzende Beispiele zu. Ne? Den gleichen Prozess machen gerade die Verlage zum Beispiel durch. Genau, das heißt, wenn man als Organisation überleben möchte, muss man lernen, sich schnell fortzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, so das Credo. Ist auch egal, welche Branche das ist, man muss schneller werden. Und das kriegt man nur hin, indem man dezentraler wird. Das heißt, entweder man transformiert sich oder man geht weg. Und wie man das im Detail macht, muss man gucken.
Definitiv, ja, spannend. Ja, also meine Fragen sind soweit durch. Gibt es noch was, was du irgendwie ergänzen möchtest? Oder, also mein Bild ist relativ rund geworden, was ihr tut und echt? Was ihr für andere tut.
Das überrascht mich.
Nö, ich glaube, das war es auch eigentlich alles. Okay.
Ja, cool. Ja, dann, ich habe viel Spaß gehabt. Dann danke ich dir für deine Zeit.
Danke und fürs Vorbeikommen in diesem leeren Büro, wo ich gerade jemanden kommen hören habe.
Ah, okay. Hier zieht Leben ein. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr ciao, gerne. Ciao.
Tschüss.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.